Ladies and gentlemen, here's another episode of Amgastos Azur Lustigan Organization. Please welcome your hosts, Winald Cash and Felk Engelman.
Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Im Gasthof zur lustigen Organisation. Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Märchen und System- und Organisationstheorien, gebunden in einen bunten Blumenstrauß aus Spaß und Schabernack. Die folgenden Handlungen, alle Personen und alle Organisationen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen und oder Organisationen ist Zufall und völlig unbeabsichtigt.
Hallo Winald.
Hallo Falk.
Da sind wir ja wieder.
Da sind wir wieder.
Ja.
Im Gasthaus zur heute, lustigen Organisation. Ja, bahnpünktlich gewesen.
Das ist immer gut. Wir sind heute ein bisschen spät dran. Können wir gleich mal sagen, ne? Heute gibt es keine langen Verabschiedungsarien, keine Tränen, kein gar nichts. Weil die letzte Bahn ist halt die letzte Bahn und die müssen wir erwischen. So ist das.
Genau, ne? Der Nachtbus, ich muss den Nachtbus nachher kriegen, der fährt nur einmal heute. Aber das kriegen wir hin.
Das kriegen wir
unser
hin,
Timing, ja. Unser Timing ist immer exzellent.
Absolut. Und deshalb steigen wir auch ganz schnell ein. Tempo und Ton sind gesetzt.
Wir sind letzte Mal, Tempo.
Ja, Tempo, genau. Ich wollte die Überleitung machen. Kannst du auch gerne machen, wenn du magst.
Nö, du.
Dann mach ich das
mal. Mach du.
Wir sind letztes Mal, waren wir ja bei den Bremer Stadtmusikanten.
Ne?
Und haben das so ein bisschen untersucht. Und im Nachspann, im Abspann quasi, ja, haben wir festgestellt, es ist tatsächlich so, wie wir bei diesem Märchen speziell, wie wir es in Folge 0 schon mal angekündigt hatten, dass es natürlich Märchen gibt, wo in der Überlieferung Teile abgeschnitten worden sind. Und in dem Fall ist das ganz gravierend, weil wir das jetzt deshalb nicht so recht vorlesen können. Wir haben es ja selber nur überliefert bekommen, aber die Geschichte hatte einen Teil drin, wo die Besitzer der Bremer Stadtmusikanten den Bremer Stadtmusikanten gesagt haben, ey Mensch, werdet ihr doch mal Unternehmer im Unternehmen. Ja? Oder auch, da wird der Bock zum Gärtner gemacht.
Genau. Und was ist passiert? Die haben das ja total ernst genommen. Lass mal, wie war das noch? Der Hahn, die Katze, der Hund, der Esel, die haben das total ernst genommen auf ihren Höfen. Wir sind jetzt Unternehmer im Unternehmen und dann sind sie erstmal abgehauen. Das wäre jetzt unsere These. Ne? Und das wurde nicht überliefert. Ja, das haben die Gebrüder Grimm irgendwie nicht mitbekommen.
Die sind ja nicht nur abgehauen, sondern die haben ihr eigenes Gewerbe aufgemacht. Also die waren ja dann tatsächlich Unternehmer. Ne? Sind ja Stadtmusikanten geworden und haben dann, nachdem sie die Räuber rausgeprügelt hatten aus ihrem Haus mehrfach, sind sie ja dann quasi Singing Stars geworden. Und ja letztlich auch ganz berühmter Moment, wo sie auf einer Couch des ZDFs auf einer Samstagabendshow landeten und da musizierten. Gab's ja auch. Wissen wenige, aber...
Weil ich habe mich gerade gefragt, ob sie überhaupt jemals Stadtmusikanten geworden sind. Ich meine, sie hatten das vor, aber mir ist keine Überlieferung bekannt, der Gebrüder Grimm, dass das auch tatsächlich geklappt hat. Aber das ist vielleicht eine ganz andere Geschichte. Also was man in Unternehmen ja gerne mal hört, und wir sind ja hier immer gedanklich in Unternehmen unterwegs, um auch Mitarbeitende zu motivieren, doch jetzt anders zu arbeiten oder motivierter zu sein, hört man manchmal ja sowas, denn wir müssen den Unternehmer im Unternehmen kreieren oder pflegen oder motivieren, irgendwie sowas, ne? Also,
ja, oder das fällt mal, ja. Ne? Das hört man ja auch.
Oder
also, wir wollen das fördern.
Denk mal unternehmerisch.
Genau, denk unternehmerisch.
Denk doch mal unternehmerisch, dann könnt ihr besser verstehen, was wir als Vorstand, wir als Geschäftsführung, also wir als die unternehmerisch Tätigen sozusagen, was uns treibt. Und wenn ihr unternehmerisch denken würdet, dann wäre das gar nicht so schwierig für euch zu verstehen, warum wir in diese oder in jene Richtung gehen wollen.
Aber nicht nur. Ne? Es gibt ja auch den Teil, wo das verwendet wird, das ist jetzt was benutzt gesagt wird, aber ich meine eher verwenden, wo es darum geht, dass die Leute tatsächlich aus sich heraus unternehmerisch handeln und gar nicht so sehr, um Vorstände zu verstehen oder in der Hierarchie irgendwas Übergeordnetes zu verstehen, sondern wo es tatsächlich darum geht, selbst unternehmerisch tätig zu werden. Das gibt es in verschiedenen Ausprägungen.
Ja, genau, aber das heißt, ich werde tatsächlich Unternehmerin oder Unternehmer und dann bin ich unternehmerisch. Ich kann ja nicht, und ich glaube, das ist ja unser Punkt, ich kann nicht unternehmerisch tätig sein, wenn ich nur so tue, als wenn ich Unternehmerin bin.
Genau, das ist die Frage, ne? Wo sind die Grenzen davon und bringt das dann was und wofür wird denn diese Metapher eigentlich benutzt, ne? Warum sagt man das so?
Also ich, Ich habe das auch mal gehört. Meine Antwort war dann sofort, ja, wo sind die Anteile, die ich kaufen kann? Weil das war für mich eigentlich, denn keine Ahnung, straightforward gedacht. Also wenn jemand möchte, dass ich Unternehmer in seinem Unternehmen bin, dann muss er mich auch zum Unternehmer machen, indem er mir Anteile der Organisation, des Unternehmens verkauft. Dann kann ich unternehmerisch was tun. Dann habe ich nämlich eigenes Geld investiert und trage ein unternehmerisches Risiko. Das war für mich irgendwie folgerichtig. Aber diese Gegenfrage, die provozierte irgendwie Unverständnis. Und wir sind da nicht zueinander gekommen, könnte man mal sagen.
Zu dem Thema. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Denk doch mal unternehmerisch. Ja. Und da habe ich auch festgestellt, vielleicht war das so ein Auslöser, zu sagen, ja, was ist denn jetzt eigentlich unternehmerisch denken und handeln? Also denken ist ja vielleicht das eine, aber auch unternehmerisch handeln. Und für mich hat das immer was damit zu tun, dass du das unternehmerische, das Ganze oder ein unternehmerisches Teilrisiko in der Organisation oder im Unternehmen trägst. Und ohne, dass du dieses Risiko trägst, und das heißt dann ja auch, du bist sozusagen am Gewinn oder auch Verlust beteiligt, könnte man sagen. Also ist dein eigenes Geld, das sich vermehrt oder dein eigenes Geld, das verschwindet. So in die Richtung gedacht, dann, wenn das nicht gegeben ist, dann ist das irgendwie was anderes, was man von mir eigentlich möchte, wenn man sowas sagt, sei doch mal Unternehmer.
Aber ist das dann nicht oder? Ein Thema? Ja, aber ist das, also das klang jetzt alles so ein bisschen, bisschen sehr negativ, das sehe ich nicht ganz so. Weil man ja auch sagen könnte, da wird ja auf der Schauseite was von Leuten irgendwie oder den Leuten irgendwas gegeben, wie sie gerne sein sollten, wenn sie da aktiv sind. Und dadurch, dass man eben nicht am Risiko beteiligt, nimmt man ja auch so ein bisschen die Sorge davor, was Falsches zu machen. Und möglicherweise erzeugt man damit ja doch sowas wie Innovationsgeist und so eine gewisse Risikofreude auch. Es ist halt immer die Frage, bis wohin das geht, ne?
Ja, du willst ja im Prinzip direkt, also du möchtest ja direkt das Verhalten einiger Leute beeinflussen, ne? Darum geht's ja. Also du siehst den, ich sehe den Falk oder der Falk sieht den Wienhalt und der Falk sagt, aber der Wienhalt, der verhält sich bei der Arbeit hier in unserem Unternehmen, in meinem Unternehmen, nicht so, wie ich das gerne hätte, weil ich als Unternehmer, und jetzt sehe ich das an jemandem, der hier mit mir arbeitet und der soll sich doch bitte auch wie ein Unternehmer verhalten. Also keine Ahnung, mehr aufs Geld gucken oder mehr Umsatz machen oder auf die Profitabilität achten oder irgendwie sowas, was man als Unternehmer vielleicht erwartet. Und jetzt möchte er, dass ich mich so verhalte und dann sagt der Falk zu mir, jetzt verhalte dich doch mal bitte wie ein Unternehmer. Und versucht es jetzt vielleicht auch gut gemeint, mir irgendwie zu motivieren, dass das auch sinnvoll wäre. Aber ich glaube, das fruchtet nicht. Weil man könnte ja fragen, warum ist es denn in dieser Situation nicht schlau, dass ich mich als Unternehmer sowieso verstehe? Also welche Verhältnisse finde ich eigentlich vor in deinem Unternehmen, die mich daran hindern, Unternehmer zu sein? Weil wenn wir die richtigen Verhältnisse hätten, dann wäre ich vielleicht automatisch ja Unternehmer im Unternehmen, ohne dass es einer von mir verlangt.
Also knüpfst du es wirklich an die Möglichkeit, Anteile am Unternehmen zu
das unternehmerische Risiko mittragen, ja. Das ja, genau. Kann ja ganz unterschiedlich sein. Aber das unternehmerische Risiko mittragen und das heißt ja vielleicht auch dann in die Lage versetzt zu werden, das sozusagen auch emotional mitzutragen. Also die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, die haben ja keine abstrakte Beziehung zu ihrer Organisation, zu ihrem Unternehmen. Also das sind ja nicht Zahlen und Reports und KPIs. Auf der einen Seite sind sie das, auf der anderen Seite ist da ja aber auch eine große Emotionalität dabei oder eine Bindung an das eigene Geld, das man investiert hat. Vielleicht ist das aus der Familienkasse oder weiß der Geier was. Und das kann ich ja nicht jemandem jetzt appellhaft tu mal so, als wenn das dein eigenes Geld wäre. Ich kann so tun, ne? Aber das ist halt was anderes, wenn ich mein eigenes Geld nehme und damit was mache oder wenn mir jemand sagt hier.
Obwohl, da muss ich ehrlich sagen, ich bekenne mich schuldig, fühle mich selber ertappt, weil das mache ich gerne. Fremdes Geld nehmen sowieso. Aber insbesondere, weißt du, bei so Experimenten war immer so eine Standardfrage, wenn du für das Ergebnis, was wir da bekommen würden, wenn du das jetzt einfach kaufen könntest, wie viel Euro würdest du für diese Erkenntnis bezahlen? Und das ist ja nichts anderes als das, was du gerade gesagt hast. Und interessanterweise führt das aber tatsächlich oft dazu, dass jemand sagt, ja, nix würde ich dafür bezahlen. Und dann kann man anfangen, über so Experimentierinhalte zu reden und zu gucken, wenn du nichts dafür bezahlen würdest, warum sollen wir denn jetzt eigentlich 4 Wochen unserer Zeit investieren, was übrigens auch in Euro ausdrückbar ist.
Ja,
Weißt du, also das Spiel funktioniert ja an, zu einem gewissen Prozentsatz wahrscheinlich. Und was mir noch eingefallen ist, anderes Thema, es ist ja nicht nur so, dass du im Unternehmen, wenn du quasi schon Mitglied des Unternehmens bist, gesagt bekommst, sei doch mal Unternehmer, sondern du hast es ja auch häufig mittlerweile schon in den Stellenausschreibungen drin. Und das muss ja auch einen Grund haben, dass das da jemand reinschreibt. Also warum unterstelle ich jemanden, der noch gar nicht da ist, sei doch mal bitte Unternehmer, ja? Also wenn du kommst, bist du bitte Unternehmer.
Ja, genau. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, Falk, weil jetzt könnte man, wenn man das liest, in so einer Stellenanzeige sich ja auch bewerben und man müsste ja sofort genau in einem Bewerbungsgespräch diese Frage stellen, was würde mich denn bei Ihnen in der Organisation daran abhalten, unternehmerisch tätig zu sein? Und mit dieser Frage könnte man ja das Gespräch eröffnen, wenn das so wichtig wäre, dass man halt nur unternehmerisch denkende Personen sucht, um dann mal der Sache auf die Schliche zu kommen, weil da scheint ja irgendwas zu sein, was alle anderen, die dort arbeiten, daran hindert, unternehmerisch tätig zu sein. Und jetzt sucht man, und das finde ich, also jetzt aus der Ferne gedacht, ne, aber jetzt sucht man sozusagen nicht den Fehler im eigenen System oder in der eigenen Struktur und geht mal auf der Suche und sagt, was hindert eigentlich die ganzen schlauen Leute, die wir hier haben, die können ja nicht alle doof sein, aber was hindert die daran, hier unternehmerisch, also dem, was wir sozusagen unternehmerisch zuschreiben würden, so zu denken und zu handeln. Das macht man nicht, sondern jetzt sucht man draußen Leute, die unternehmerisch denken und handeln. Und was ja passiert ist, die findet man vielleicht. Die kommen sogar und dann sagt man, das ist ja ganz toll, sie waren mal selbstständig, sie haben mal ein Unternehmen, sie haben mal 3 Startups gegründet und eins hat auch überlebt und so weiter. Und dann stellt man die ein in eine Organisation und dann kann man aber ziemlich sicher sagen, so ein halbes Jahr später oder ein Jahr später sind die auch keine Unternehmer mehr. Weil die sind halt dann in der Organisation keine Unternehmer mehr. Sondern sie sind dann Mitglieder der Organisation, haben eine Jobdescription, haben eine Stelle, haben vielleicht Budget, mit dem sie unternehmerisch oder kaufmännisch agieren sollen und so weiter. Aber diesen Unternehmerstatus haben sie eben nicht mehr. Und das verlieren sie auch, weil die Organisation vielleicht gar keine Unternehmer haben will. Irgendjemand denkt, man bräuchte die, aber das ist so wie mit Innovation. Ja, also du suchst dann plötzlich innovative Menschen. Und die Frage ist ja, aber was hindert denn eigentlich die da sind, innovativ zu sein?
Oder ja, muss ja nicht so sein. Das muss nicht so sein. Ne? Wenn du mal guckst, jetzt bei Hire zum Beispiel.
Jetzt musst du kurz sagen, wer ist denn genau. Hire? Das ist, jetzt könnte man nämlich denken, das ist ein bayerischer
Händel.
Ja, genau, Händel-Brederei oder so, ja. Bei Hire. Aber du meinst natürlich das große, weltweit.
Richtig.
Agierende
Weißwarenunternehmen.
Weiße Wareunternehmen.
Genau. Die sind berühmt dafür, dass sie sehr, sehr viele Mikrounternehmen haben und sich aus denen letztlich in Summe zusammensetzen, also fast schon atomar kleine Unternehmen, Kleinstunternehmen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Zahl liegt. Das sind, glaube ich, mehrere tausend mittlerweile. Ganz genau weiß ich gerade nicht. Aber die haben ja alles darauf ausgerichtet, dass da nur Unternehmer sind. Und die ziehen das offensichtlich auch durch. Und dass die jetzt Leute suchen, die Unternehmer sind, finde ich nicht erstaunlich, weil die haben solche Leute schon längst angezogen und wollen mehr davon. Also es ist ja nicht immer nur so, dass ich was in eine Stellenausschreibung packe, weil ich was dazu bekommen will, was ich gerade nicht habe. Also das, was du meinst, ist ja das, was Gunter Dück immer gesagt hat, ne? Das, was Firmen auf ihre Kaffeetasse schreiben, ist das, was sie nicht haben. Also immer schön Kaffeetassen lesen.
Ja, genau.
Und
natürlich das mit Stellenanzeigen vielleicht auch so.
Ziemlich sicher ist das so.
Ne? Mit Stellenanzeigen.
Ja, in den Stellen.
Das ist mit Werten. Also wenn du guckst, wenn du so hier, das sind unsere Werte für die nächsten 10 Jahre und so weiter. Ich glaube auch, da findest du auch viele Sachen, wo du sagen kannst, genau, da möchte die Organisation hin, da ist sie heute halt nicht. Also wenn jemand sagt, wir möchten nachhaltig werden oder from Cradle to Cradle und so weiter, ne, dann kann man sagen, okay, da sind sie heute nicht. Also darf ich das nicht erwarten, dass ich jetzt reingehe und die machen von Cradle to Cradle oder die sind nachhaltig, sondern da möchten sie gerne hin. Und wenn man das durchschaut hat, dann ist man ja auch, das ist ja eine gute Grundlage, was zu entscheiden für sich. Man darf sich da nur nicht so blenden lassen. Ne? Also man darf das nicht immer alles für bare Münze nehmen oder für so einen Ist-Zustand.
Ich finde das aber auch aus einer anderen Perspektive komisch, weil ehrlicherweise, wenn ich eine Stellenausschreibung draußen hätte und da bewirbt sich jemand als Unternehmer im Unternehmen, da würde ich doch glatt wegfragen, warum er eigentlich das Unternehmen nicht selber gründet.
Siehste?
Das ist ja auch eine spannende Frage.
Die Fangfrage, das ist die Fangfrage. Genau.
Also HR, aufgepasst, wenn das in der Stellenausschreibung drin steht, dann fragen.
Ja. Aber jetzt hast du ja von Hire erzählt.
Ja.
Und ich glaube, jetzt habe ich Stellenanzeigen von Hire nie gesehen, aber ich würde mal vermuten, dass die jetzt gar nicht sowas reinschreiben, wir suchen Unternehmer oder Unternehmerinnen oder so, sondern die haben, ich würde mal vermuten, ohne die genau zu kennen, die haben halt Strukturen aufgebaut in ihrer Organisation, also Formalstrukturen im weitesten Sinne, haben sie halt aufgebaut, die das fördern, wenn man unternehmerisch agiert. Also würdest du bei Hire sozusagen nicht darauf einsteigen, unternehmerisch tätig zu werden zu wollen? Also was du jetzt angedeutet hast mit den ganzen Mikroorganisationen, da steckt ja irgendein Prinzip hinter, ne? Also wie entsteht so eine Mikroorganisation? Wie macht man vielleicht Karriere? Wie kommt man an Geld, um so eine Organisation zu gründen? Wann wird vielleicht auch so eine Mikroorganisation wieder zu Ende gemacht? Was ist eigentlich Wertschätzung, ne? Also was schätzt man in dieser Organisation wert? Das ist wahrscheinlich strukturell alles bewusst oder vielleicht auch unbewusst angelegt und funktioniert auch für Personen, die nie sagen würden, ich bin unternehmerisch geprägt.
Ja, also das ist ganz sicher so bei denen, was man so liest. Ne? Also ich persönlich war nie da, kann das nur.
Wo sitzen die denn eigentlich? Die sitzen noch in China?
Aber mittlerweile auch weltweit. Die haben ja GE gekauft irgendwann. Da gibt es diese lustige Geschichte, dass GE zu denen gefahren ist und gesagt hat, wir wollen euch kaufen. Und die haben gesagt, nö, wollen wir aber nicht. Wenn, dann kaufen wir euch. Und dann haben die von GE noch kurz gelacht. Ich glaube, 10 Jahre haben sie noch gelacht und dann war es vorbei. Dann hat Hire GE gekauft. Was schon echt eine starke Nummer ist. Das muss man dann schon mal irgendwie gutieren, dass das beeindruckend ist. Und ja, so, das, was man liest, ist das alles auf Unternehmertum ausgelegt. Komplett. Ne? Und das ist vielleicht aber auch ein Unterschied. Es ist ja eine Frage, ne, was du im Unternehmen wertschätzt. Also hast du ja auch gerade gesagt, ne? Was ist denn der Wert, dem ich als Unternehmen dann nachgehen will und wie kann ich Verhältnisse herstellen, die mir erlauben, in solchen relativ weiten Räumen, ne, so viel Platz zu schaffen und trotzdem so viel raumgebende Elemente zu schaffen, dass jemand da drin gestalten kann. Und das steckt für mich da drin. Ne? Für mich steckt in Unternehmertum vor allem Gestaltungswille drin. Ich möchte das, was ich mache, verantworten und gestalten.
Aber hat denn Hire nicht irgendwelche Begrenzungen?
Also das, was die haben, ist, also die Strukturen, die ich so gelesen habe, besagen, wenn du dort zum Beispiel in einem bestimmten Male hintereinander die wirtschaftlichen Ziele nicht erreicht als Geschäftsführer dieses Mikrounternehmens, dann bist du raus und zwar diskussionslos.
Ja. Ja? Ja.
Die Mitarbeiter in diesem Unternehmen können dafür sorgen, dass du als Geschäftsführer entlassen wirst aus diesem Unternehmen. Aber genauso gut gibt es die Geschichten, dass es also irgendwie hatten die große Probleme, in diese Provinzen in China Waren zu liefern. Das war irgendwie ein Riesenhassel. Und dann hat tatsächlich jemand von Hire ein Transportunternehmen gegründet, was heute meines Erachtens das größte Transportunternehmen in China ist. Ja, bis zu diesen Größen. Also es geht von irgendwie 3-Mann-Mikrounternehmen bis 20.000 Leute Unternehmen, die da drin hängen.
Und okay, jetzt ist mir mal eine Frage auf dich eingefallen. Vielleicht weißt du das ja, ob ich sozusagen unternehmerisch so frei wäre bei Hire, dass ich ausprobieren könnte, was ich wollte. Oder sind sozusagen Grenzen gesetzt, weil man sagt, naja, es muss irgendwie im weitesten Sinne mit weißer Ware zu tun haben. Und auch Transport vielleicht und so. Also, aber es sollten jetzt keine Elektroautos sein.
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht.
Kann ich mir aber gar nicht vorstellen, dass die so eine harte Begrenzung drin haben. Ich kenne es aus anderen Unternehmen in Europa, die sagen, du kannst bei uns Vorhaben einreichen und dann kannst du einfach, oder das heißt einfach, du musst begründen, warum das eine gute Idee ist und was passiert, wenn dieses Vorhaben, Projekt, Programm, wie auch immer du das nennen willst, wenn das nicht gemacht wird, was das für wirtschaftliche Folgen hat. Aber das reicht man einfach ein, da gibt es ein Gremium, das entscheidet das und natürlich entscheidet dieses Gremium innerhalb der gesetzten strategischen Rahmenbedingungen, die das Unternehmen an sich hat. Ja. Und dann ist es ja Aufgabe der anderen Unternehmer im Unternehmen, Eigentümer, Anteilseigner, Geschäftsführer, was auch immer, diesen Rahmen so zu stecken, dass er eben in verschiedenen Ecken dieser Wirtschaftswelt irgendwie aktiv wird. Also ja, es nützt ja, ja nichts, nur das Geschäft von heute zu betreiben. Wenn ich mich auf morgen nicht vorbereite, dann spätestens morgen kommt, bin ich dann weg vom Fenster. Oder Tom DeMarco ist mir heute wieder eingefallen. Mein Lieblingsbild, Tom DeMarco.
Ist das noch? Entschuldigung, ich muss ich frage für einen Freund. Tom DeMarco, ich frage für unsere Zuschauer, Zuhörerinnen draußen.
Der Termin war, als ich, ich glaube, da war ich gerade 18 geworden, war das für mich der Einstieg in die Management-Literatur. Tom DeMarco, Der Termin. Großartiger Roman über Management. Hammer. Später richtig, auch noch Bärentango geschrieben und so.
Bärentango, der wollte ich sagen. Ich hab hier, Bärentango ja, steht hier auch noch. Ja, ja, und solche Sachen.
Ich meine, in Bärentango schreibt er, dass Wirtschaften ist wie Rolltreppe fahren. Und das fand ich immer ein cooles Bild. Weil oben an der Rolltreppe ein Knopf ist, mit dem man die Rolltreppe schneller machen kann.
Oder anhalten.
Oder anhalten, genau. Und ich glaube, das ist ja was, was man dann im Blick haben muss. Ne? Wie gehe ich mit diesem Knopf um? Also wie komme ich an den Knopf und wie gehe ich mit dem Knopf um?
Ja, ja.
Also auch nicht immer nur schlau, die Konkurrenz irgendwie abzuschütteln.
Tom DeMarco habe ich auch was gelesen, da ist bei mir mal hängen geblieben. Der hat mal was über, also in einem der Bücher, ich weiß nicht welches, über Risiko, es ging auch um Risikomanagement. Und seine These war, in Vorhaben werden die größten, offensichtlichsten Risiken, die werden gerne ignoriert. Also weil die sind ja so unwahrscheinlich, weil die so groß sind, sind sie so unwahrscheinlich. Man kümmert sich um ganz viel kleiner. Und er nimmt, glaube ich, das Beispiel des Umbaus des Chicagoer Flughafens, ich weiß nicht, vor 20, 30, 40 Jahren, keine Ahnung, war lange her, wo man umgestellt hat, also wurden neue Fördertechniken eingebaut für das Gepäck. Also man ist weg von den kleinen Autos, die früher durch die Flughafenkanäle fuhren und hat nur Förderbänder gehabt. Und hat das alles umgebaut und dann hat man umgestellt an einem Tag, Big Bang, also Big Bang gemacht. Und da lief das Förderband nicht. Aber der Flughafen lief sonst weiter, aber das Förderband lief nicht. Das ganze System lief nicht. Und man hatte vergessen zu berücksichtigen, dass das passieren könnte. Das hat man daran gemerkt, dass die Autos, die man ja noch alle hatte, die kleinen Förderautos, die wir alle vielleicht kennen, mit den kleinen, langen, vielen Anhängern, dass die nicht mehr durch die Hallen fahren konnte, weil man auch die Einfahrten zwischen den Hallen und Zufahrten so niedrig gebaut hatte, dass die Autos dann nicht mehr durchpassten, weil man hatte ja jetzt Förderbänder. Und das, da habe ich gedacht, ja, das, genau so ist das. Also das, man macht dann alles dicht und dann geht's richtig schief. Na gut, aber jetzt sind wir ja ganz weit weg vom
Sind wir nicht. Ich finde nicht, dass wir weit weg sind. Nee, weil, also das gehört ja für mich, also Gestaltungsfreiheit ist für mich so ein Merkmal für Unternehmertum. Risikobereitschaft und Risikobehandlungsfähigkeiten würden für mich auch noch mit dazugehören. Ja? Das finde ich ist schon ein wichtiger Bestandteil von so einer Vorstellung. Und das ist ja das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht der Umgang mit Unternehmer im Unternehmertum, das hört sich irgendwie komisch an, aber egal, ob das nicht auch teilweise einfach ein Schutzmechanismus ist, wo quasi auf der Schauseite natürlich irgendwie was Hippes formuliert wird, was Gutes formuliert wird, was irgendwie nach vorne geht. Und auf der Hinterbühne vom Unternehmen aber gesagt wird, und pass mal auf, wir deckeln dein Risiko. Du musst dir keine Gedanken machen. Wir wollen eigentlich nur, dass du gesamtheitlich auf die Sache guckst, dass du dir die Rahmenbedingungen klar überlegst, dass du Risiken siehst, einschätzt, eingehen kannst, aber weißt, dass wir dich nicht irgendwie beim Insolvenzverwalter abgeben, wenn du uns nicht gefällst. Und dann finde ich das, weiß nicht, das ist ja nicht schlecht, das ist ja gut.
Ja, aber jetzt triffst du einen echten Unternehmer, jetzt triffst du einen, der mit dem Schweiß seiner eigenen Hände von, keine Ahnung, aus einer Handwerksbude ein über 20 Jahre mit eigenem Geld, eigenem Risiko, ohne Fremdinvestitionen ein Unternehmen von 5000 Leuten aufgebaut hat. Und dann trifft der eine den anderen. Und dann sagt, ihr seid ja beide Unternehmer. Ich glaube, der eine, der wird sagen, ey, nee, komm, der andere ist kein Unternehmer. Dem haben sie ja ständig ein Rettungsnetz untergehalten. Und dann haben sie hier ein bisschen und da ein bisschen. Also Unternehmer ist das nicht, das ist was anderes.
Ja, es soll auch Unicorns.
Um es erstmal auf die Spitze zu treiben.
Es soll auch Unicorns in Deutschland geben, die so viel Startkapital hatten, dass es im Grunde genommen, da konnte man gar nicht daneben liegen. Ja. Soll passiert sein. Natürlich ist das so.
Echt, hast du davon gehört?
Ja, habe ich mal gehört.
War in Berlin, ne? Oder? War das in Berlin?
In Berlin gibt es ja so eine ganz besondere Firma. Da wollen wir auch nicht drüber reden. Aber das, Natürlich gibt es da Unterschiede. Die Frage ist doch aber, ob man mit so einem absolutistischen Begriff von Unternehmertum immer dann losgehen muss, um Verhältnisse zu schaffen. Oder um zumindest eine Art von Beschreibung zu bekommen, wo jemand weiß, okay, das ist die grobe Richtung, in die es gehen soll.
Ja gut, wir können ja festhalten, also wenn man das hört, sei doch mal, denkt doch mal wie ein Unternehmer hier bei mir im Unternehmen oder verhaltet euch doch mal wie Unternehmer, ist bei mir jetzt in unserer Diskussion hier hängen geblieben. Ich sollte mal nachfragen, was denn damit gemeint ist. Sag doch mal, Falk, was meinst du denn damit? Ich vermute, du möchtest, dass ich mich irgendwie anders verhalte, als ich mich aktuell verhalte. Wie sollte ich mich denn verhalten, wenn du mir sagst, ich soll unternehmerischer in deinem Unternehmen denken? Also das wäre doch eine gute Gegenfrage, um mal rauszufinden, was meint denn die Person? Die meint es ja vielleicht erstmal tatsächlich gut und da ist ein schlauer Gedanke hinter und ich sollte nicht gleich irgendwie dagegen sein, so wie ich dann vielleicht damals mit so einem blöden Spruch, sondern erstmal versuchen zu verstehen, was meint er?
Ja, jetzt muss ich sofort zwei Sachen sagen. Also erstens mal, ne, denke an den Hashtag, ja, sorge dafür, dass dir widersprochen wird, ne? Das hast du ja nur gemacht, du hast ja nur widersprochen. Insofern war das alles richtig und gar nicht blöd. Und ja auch nur gut gemeint. Ja. Hab's auch gelernt, was ist das Gegenteil von gut gemeint? Gut gemacht. aber ich habe gerade überlegt, wo du das erzählt hast, dachte ich, ja, ist ja natürlich auch kreuzgefährlich, ne? Weil das hat ja dann auch was mit Macht zu tun. Also Macht ist, habe ich verstanden, Macht ist ja, wenn man durch das eigene Zutun dafür sorgt, dass Menschen andere Dinge tun, als sie spontan getut gemacht ja. gehabt hätten. Oha, ganz, ganz schlimm. Müssen wir später.
Ja, genau. Also man schafft es, andere zu einem Verhalten zu bringen, das sie spontan nicht angenommen.
Genau. Und jetzt stell mal vor, du sitzt da irgendwo und da kommt der Eigentümer von dem Unternehmen an, der will dich einstellen, du willst den Job haben. Also du gehst ja nicht zu einem Unternehmen und lässt dich einstellen, weil du irgendwie im Lotto gewonnen hast oder sowas, sondern offensichtlich, weil es eine Begründung gibt, dass du dich...
Du brauchst Geld.
Ja, du brauchst Geld. Du willst aus irgendeinem Grund willst du arbeitstätig sein. Ja. Und dann sitzt der vor dir und sagt, ja, bei uns ist aber übrigens, Herr Kasch, sehe, Sie haben keine Krawatte dran, aber bei uns ist Unternehmertum gefragt. Mhm. Was sagst du denn da? Kannst ja nicht sagen, nein. Also, nee, wissen Sie, also, kann ja sein, dass Sie das wollen, aber ich will gar nicht Unternehmer sein. Ich will mir hier einen fetten Lenz machen. Tschüss.
Genau. Ja, genau. Und das ist, jetzt habe ich, komme natürlich dann mit meinen persönlichen Sorgen, Nöten oder Ansprüchen und dann werde ich vielleicht in so einer Situation sagen, doch, ich habe auch Referenzen, hier, gucken Sie mal, und kann dann auch jemanden überzeugen und so tun, als ob. Und das ist ja das Gefährliche, ja, da muss ich auch wieder an jemanden denken, wer hat das? Gerhard Wohland hat das mal gesagt. Das Schwierige war Organisationsvorhaben, ist ja immer, dass Menschen können, die können so tun, als ob. Und das macht es so schwierig, weil man das ja weiß, dass sie so tun können, als ob sie zum Beispiel unternehmerisch sind oder irgendwas anderes sind, kann man ihnen eigentlich nicht trauen in Organisationen. Man muss immer skeptisch sein und erstmal rausfinden, tut jemand so, als ob, oder tut er aus anderen Gründen so. Also das mal jetzt vielleicht so als kleinen Schwenk, aber du hast ja recht. Ich kann so tun, als ob ich dann unternehmerisch total engagiert bin. Ich finde auch meine Referenzen entsprechend zusammen und dann werde ich vielleicht auch eingestellt.
Ja, Referenzen ist ja ein Zusammenklamüsern für einen Zweck, ne? Ja. Also von ehemaligen Leistungen zu einem Zweck.
Aber ich lüge mir natürlich auch in die eigene Tasche, ne? Also wenn ich weiß, ich passe eigentlich nicht hier in die Organisation rein, die suchen unternehmerisch Erfahrene und die suchen auch, keine Ahnung, die suchen Personen, die Risiken eingehen und weiß der Geier was. Und da muss ich mich auch selber fragen, ist das vielleicht persönlich gar nicht mein Ding? Oder haben die hier eine Struktur, das könnte man ja andersrum denken, wenn die eine gute Struktur hier haben, dann hat jeder eine Chance, auch der von sich vorher glaubte, nicht unternehmerisch tätig zu sein, unternehmerisch tätig zu sein. Das ist ja, man könnte sagen, vielleicht ist das ja gar kein Talent, sondern das ist einfach, man ist sozusagen seinen Umständen, man ist Opfer seiner Umstände. Man hat Umstände, die machen einem zum Unternehmer. Ob man will oder nicht.
Aber Moment mal, ich spule zurück.
Gibt es ja auch viele Beispiele.
Hm? Ich spule zurück auf eine vorherige Folge. Du bist der Stau. Ich spule wieder vor.
Ja. Du bist der Stau, ja.
Also Also, was ich schon verstehe, ist, ne, nicht jeder ist in der Lage, sich den Job so auszusuchen, dass er sagt, ja, wenn ich das nicht mache, mache ich halt was anderes. Ne? Es gibt bestimmte Nöte, Zwänge und Gründe, warum Menschen die Jobs machen, die sie tun. So, ja, fertig. Und da gibt es ja, ich glaube, das ist auch nicht cool, dann dazustehen und zu sagen, ja, du musst da merken, dass du hier nicht reinpasst. Ja, manchmal ist halt reines Geld verdienen. Und das
was ist völlig okay.
Sehr anständig, also das ist anständig, genau, dass Menschen das tun, ja, und nicht sagen, nö, der Job gefällt mir nicht, dann mache ich halt nichts.
Und wir haben uns alle schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt in bestimmten Situationen, sei es Bewerbung oder Bewerbung im Beruf oder auch Bewerbung im Privatleben. Also als man damals seine erste, zweite, dritte Freundin irgendwie, ne, also sich attraktiv machen wollte, sagen wir so, da hat man sich auch mal aus dem Fenster gelehnt und hat vielleicht Dinge erzählt, die so nicht stimmen. Also das macht man, glaube ich, ständig. Das ist ein Teil unseres Sozialverhaltens. Das nimmt einem bis zum gewissen Grad, glaube ich, auch keiner wirklich übel, dass man manchmal die tatsächliche Wahrheit etwas dehnt, um es vielleicht auch unterhaltsam zu machen, um sich attraktiv darzustellen und so weiter. Das machen Personen genauso wie Organisationen. Und bis zum gewissen Grad, finde ich, ist das alles okay. Es,
ja,
irgendwann gibt es so eine Grenze, ne, wo es nicht mehr okay ist. Aber,
aber das ist ja, ja, die ist schwer zu finden, ne, weil das ist ja total subjektiv. Für dich ist sie an Punkt A, für mich ist sie bei Punkt B. Und der Nächste sagt aber, Jungs, die ist schon 3 Kilometer vorher erreicht, die Grenze. Nur weil wir viel Freude an Spaß und Schabernack haben, wir beide ist das ja für
Spaß bei der Arbeit.
Spaß bei der
Stichwort,
Arbeit,
genau. Hashtag Spaß bei der Arbeit.
Ja, Folge 0, möchte ich es nochmal sagen. Ja, wer das nicht, da kann man nochmal nachhören bei Folge 0.
Habt doch mal Spaß bei der Arbeit.
Habt doch mal Spaß bei der Arbeit. Aber
wir suchen neue Kolleginnen, die Spaß bei der Arbeit haben.
Ja. Oh. Wo willst du hin damit?
Weiß nicht, fiel mir gerade nur rein. Also ich habe überlegt, wenn ich das irgendwo lesen würde, was würde ich denken? Na, haben Sie keine? Also haben Sie keinen Spaß bei der Arbeit? Brauchen jetzt Spaßvögel? Oder
brauchen die uns?
Oder ist das tatsächlich spaßig da und man will nur Leute, die den Spaß mitmachen und keine Leute, die Spaßbremsen sind? Also man möchte nicht Spaßbremsen haben. Weiß ich nicht, fiel mir nur so ein. Völlig, ja, völlig unqualifizierter
Zwischenruf.
Zwischenruf. Ich weiß nicht, was mit mir gerade los ist, Falk. Bring mich wieder auf die Spur.
Ja, gerne. Ich hole dich ab am Bahnhof deines Lebens und bringe dich dahin, wo es richtig ist. Immer wieder gerne.
Das ist auch schön, da können wir auch mal drüber reden. In Unternehmen sagt man ja ganz oft, da müssen wir die Leute mal abholen und mitnehmen.
Ja.
Oder die anderen sagen, da muss mich jetzt aber bitte mal einer abholen und mitnehmen.
Ja, ja.
Das ist,
Der Satz,
auf die Folge freue ich mich schon.
Absolut. Den Cliffhanger noch eingebaut. Wer abholen sagt, hält Fliegenklatschen auch für Denkmodelle. So viel zu diesem Cliffhanger. Zu diesem Thema kommen wir später. ich wollte nur noch mal zurück, ne, weil manchmal ist ja auch so, glaube ich, wenn solche Bilder produziert werden vom Unternehmer im Unternehmen, ne, dass Menschen sich davon angesprochen fühlen, weil sie das gerne wären. Und das finde ich halt auch schwierig, ne? Wenn einer was gerne möchte und dann sagt man ja erstmal, ist ja toll, dann mach das doch. Das ist doch gut. Ja? Mach das mal, sei das mal, probier dich mal aus, das ist ja richtig. Und wenn das dann nicht klappt, wird es aber irgendwie komisch. Weil die Leute ja für sich selten feststellen, hat nicht geklappt. Womit wir übrigens wieder beim Feedback wären, da waren wir auch schon ein paar Mal. Wie gibt man denn der Rolle dann Feedback, der Unternehmerrolle? Und womit? Mit den nackten Zahlen oder was sagt man? Sagt man, du, Wienhalt, hast du jetzt ein halbes Jahr hier versucht, aber guck mal, ne. Wenn wir Video hätten, würde man sehen, dass ich den Kopf sehr weise schüttel und sage, nee. Das hat leider nicht funktioniert, Wienhalt.
Ja, wie meinst du das jetzt?
Ja, guck mal, da kommen, ja, du liest diese Stellenanzeige irgendwie. Komm zu uns, wir sind ein jung, dynamisches Team und alle Unternehmer im Unternehmen und hier geht's richtig zur Sache, ja. Du kannst dich hier verwirklichen, sei gestalterisch tätig und. So, du liest es und denkst, boah, mein Job. Ha, genau das wollte ich schon immer machen. Das bin ich ja eigentlich. Ja, die anderen haben ja vorher nur nicht erkannt in den Unternehmen, in denen ich vorher war, dass ich das ja bin. So, also nehme ich all meinen Mut zusammen, drucke von ChatGPT geschrieben meinen Lebenslauf aus, schicke den dahin, die gucken sich das an und ChatGPT, natürlich nicht doof, hat ja jetzt da was draus geschnitzt, was sich anfühlt nach Unternehmer im Unternehmen. Ich gehe dahin und die sagen, oh, können wir uns vorstellen mit dir, das ist ja super. So, man unterschreibt einen Vertrag und ein halbes Jahr lang probieren die Leute das aus. Lassen wir mal die Chance der deutschen Gesetzgebung mit der Probezeit beiseite. Tun wir mal so, als würde es die nicht geben. Ja? Mhm. Wie? Und jetzt stellt man fest, derjenige möchte das ja gerne, aber ihm fehlt jegliches Talent, das auch zu tun. Und der kann sich Wissen anhäufen, wie er will, der Mensch, das wird einfach nichts. Ja, du schickst den zu Kursen, zu Weiterbildung, zu allem möglichen Zeug. Der hat einen riesigen Werkzeugkoffer mit Methoden, aber es gelingt halt einfach nicht. Was dann?
Also ich würde sagen, dann hat man, also das, ich hab, das ist schwierig, finde ich. Also weil jetzt bist du so auf der Verhaltensebene einer Person oder eines Akteurs und der funktioniert gerade nicht so, wie man sich das vorstellt. Und jetzt versucht man ganz viel und jetzt scheitert dieses angebliche Talent. Ja, dann ist das gescheitert. Sorry, dann kannst du ja nichts mehr machen. Dann hat das nicht geklappt. Dann muss man irgendwie andere Wege finden. Es gibt ja andere Jobs in der Organisation, was zu machen. Aber ich finde die Frage immer eher andersrum. Also ich glaube, wenn ich über Organisationen nachdenke, als soziale Systeme, dann denke ich, Organisationen müssen halt die Strukturen haben, dass egal, ob ich Talent habe, also ein großes unternehmerisches Talent bin oder nur ein ganz kleines unternehmerisches Talent bin, dass ich aber dieses unternehmerische Talent ausleben kann in der Organisation. Und der eine ist dann halt unternehmerisch besser, was immer das heißen mag, und der andere ist unternehmerisch nicht schlecht, aber nicht richtig gut. Aber beide sind in ihren Möglichkeiten unternehmerisch tätig. Und dann muss ich mich nicht so sehr um das Talent des Einzelnen hier kümmern, weil ich muss ja eigentlich das große Ganze sehen und auch gucken, dass ich in der Organisation, ich meine, das ist ja eigentlich der Sinn der Organisation, dass ich mich von Einzelnen unabhängig mache. Also ich organisiere ja die Arbeit, weil ich mich ja eben nicht um jeden im Detail kümmern kann. Also ich kann nicht wenn du ein Unternehmen mit 5000 Leuten hast, kannst du dich nicht um jede Person in dieser Organisation im Detail kümmern, sondern deswegen hast du ja Strukturen und teilst was zu. Deswegen sagst du, ihr seid Vertrieb, ihr seid Online-Marketing, ihr seid was anderes und die teilen sich wieder auf und wieder auf und wieder auf und hast Stellenbeschreibungen, du hast Regeln, du hast Prozesse, weil du dich ja eben unabhängig machen willst von einzelnen Personen. Und das ist eine gute Idee.
Ja, das würde aber im Umkehrschluss ja heißen, Achtung, Achtung. Hier kommt ein Hinweis aus dem Studio Renate und Hermann
aus dem Gasthaus zur lustigen Organisation.
Liebe Unternehmen, lasst solche Begriffe weg wie Unternehmer im Unternehmen, weil sie euch nämlich persönlich in Anführungsstrichen haftbar machen, wenn die Leute einfordern, was ihr ihnen versprochen habt.
Genau, absolut. Exakt. Das gilt ja für vieles andere auch, was Unternehmen dann versprechen. Wir haben eine tolle Unternehmenskultur. So, das ist natürlich schwammig, aber damit werben viele Unternehmen heute und dann gibt es auch konkrete Beispiele und ich habe es oft genug in den letzten Jahren erlebt, wenn man dann mit den Leuten mal gesprochen hat, die dann für ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch länger in den Organisationen arbeiten und mal drauf zurückkommen und sagen, ey, hier, du hast doch hier auch angefangen, weil das so eine tolle Kultur sein soll, dann wird da immer sehr differenziert geguckt. Ja, auf der einen Seite ist das hier schon ganz gut kulturell, auf der anderen Seite gibt es hier aber auch kulturelle Abgründe. Also damit muss man ja einfach rechnen, dass sowas passiert und da darf man ja nicht naiv sein und das fände ich dann auch zu einfach, dass man alles glaubt, was einem die Stellenanzeige, das HR-Recruitment oder der einen unbedingt einstellen will, erzählt. Also der ist ja mittlerweile, sind auch Unternehmen in der Situation, dass sie auch sehr viel werben müssen für sich. Das heißt, sie müssen auf ihrer Schauseite, auf ihrer Rekrutierungsschauseite eine ganze Menge machen, sich auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, damit sie überhaupt attraktiv sind. Und das fällt einem nachher auf die Füße, weil man diese Attraktivität unter Umständen gar nicht einhalten kann.
Wollte gerade sagen, das heißt Marlboro-Man-Syndrom, was da entsteht dann irgendwann. Also du machst irgendwie Werbung für irgendwas und sagst, das ist eine tolle Sache, weil man hier kann man frei sein und blöderweise stellt sich hinterher raus, ja, ist aber auch irgendwie gesundheitlich nicht so ganz schlau.
Der Marlboro-Man, pass auf, jetzt wieder für die Freundin, der Freundin, die ich jetzt fragen muss, was war denn nochmal, wer war denn nochmal der Marlboro-Man? Wir sprechen ja zwei ältere Herren. Das war noch Zeiten, als der Marlboro-Man die deutsche oder internationale Werbung durfte. Da fällt mir auch der Camel-Man ein, mit dem Loch im Schuh. Ja. An den Camel gehe ich meilenweit.
Ja.
Muss man sich vielleicht auf YouTube mal alles angucken, wenn man den beiden älteren Herren hier folgen möchte. Obwohl, du bist ja noch so ein junger Vogel. Also, aber du kennst doch den Marlboro-Man.
Ja, natürlich. Weil das ja auch juristisch total spannend war, ne? Wie das ausgegangen ist. Aber lass uns.
Hashtag Jurist.
Hashtag Jurastudent. Jurastudent. lass uns bei der Wahrheit bleiben. Weil wir ja gerade quasi beim Schummeln waren, beim unternehmerischen Schummeln.
Ja.
Aber das ist halt echt, ne? Also wie willst du das heutzutage machen? Wie willst du als Unternehmen deine Schauseite schon so darstellen, dass die attraktiv ist für das, was von auch an Erwartungshaltung da ist, ne? Von Leuten, die sich irgendwie bemühen? Und ab wann läufst du Gefahr, dass irgendwann mal jemand sagt, was ist denn das für eine Bude, ja? Die labern hier irgendwas von der Kultur und am Ende ist das eine Knochenmühle.
Da gibt es einen tollen Begriff für, den habe ich mal gehört. Das ist notwendige Heuchelei.
Ah.
Also das ist eine, und das ist, wie gesagt, und das ist jetzt, das hört sich so schlimm an, aber das ist ein ganz normaler Reflex. Organisation oder Unternehmen müssen, immer Schauseite, oft eine notwendige Heuchelei begehen. Also sie wissen schon, das ist eine Heuchelei. Wir sind nicht so gut, wie wir uns da darstellen. Also machen wir uns nichts vor. Aber wir müssen es tun, weil sonst kommt überhaupt keiner in unsere Vorstellungsgespräche. Oder Richtung Kunden geht das ja genauso. Also wir erzählen was über unser Produkt. Wir wissen, dass das absolut grenzwertig ist. Also das ist, man könnte sagen, aber wir wissen auch aber über die Notwendigkeit, das zu machen, weil sonst kauft gar keiner hier nur irgendwas. Also wir nehmen in Kauf, dass die Leute was retournieren, weil wir unser Versprechen nicht halten, aber wir müssen es zumindest verkaufen. Und dieser Begriff der notwendigen Heuchelei, der ist bei mir vor Jahren mal hängen geblieben. Und ich finde, das trifft's gut, weil es quält auch Organisationen, weil sie ja schon wissen, dass sie sich hier aus dem Fenster lehnen und dass sie sich auch angreifbar machen, weil man könnte rausfinden, dass das so nicht stimmt. Und ich finde, so diese notwendige Heuchelei als Begriffspaar, das bringt so ein bisschen dieses, ich glaube auch in Organisationen, dieses Quälerische mit diesem Thema mit sich, weil ich glaube, Organisationen entschließen sich nicht einfach so, auf ihrer Schauseite Aussagen zu treffen, die vielleicht nicht ganz richtig sind, um es mal so zu sagen. Ne? Also nicht illegal, nicht jetzt illegal, so Lügen jetzt nicht, aber in so einem Graubereich sind.
Ja, das muss man abgrenzen. Ne? Also wir wollen auf gar keinen Fall aufrufen zur Illegalität, also zur wirklichen Illegalität.
Nein.
Aber ich hatte auch erst gedacht, ne, als du gesagt hast, notwendige Heuchelei, dachte ich, warum ist die denn notwendig? Das ist ja Bullshit. Also sie muss ja nicht sein. Wenn wir alle wissen, dass es Heuchelei ist, dann können wir es auch einfach lassen. Da könnte man sich viel sparen. Ja. Ja, das ist auch so ein bisschen so Mechanismen, genau. Die sich mir nicht erschließen wollen. Marketing, also Freunde von mir, die sich mit Marketing beschäftigen, haben mir mal beigebracht, der gute Marketier legt dem Kunden immer drei Varianten vor. Und zwar ist eine dabei, die er überhaupt nicht haben will, die einfach nur Schwachsinn ist, eine, die er will und die wahrscheinlich das Ergebnis trifft und eine, die wahrscheinlich eher das ist, was der Kunde will. Ja, und dann hat man alle Bedürfnisse befriedigt. Wenn man denkt, was soll das? Warum kann man nicht einfach eine hinlegen, wenn alle wissen, dass das so ist? Ja, oder diese Preisfalscherei in Verträgen. Ja, alle wissen, dass das so ist, also sagen alle, naja, schlagen wir 5% drauf. Dann wird stundenlang darüber über diese 5% diskutiert, obwohl alle wissen, dass es sowieso nur Quatsch ist, also nur auf der Schauseite stattfindet, damit dann alle sich die Hand reichen und sagen, na gut, jetzt 5%. Ja, das verstehe ich nicht. Aber dann hast du mich am Bahnhof meines Lebens abgeholt, ne? Und zwar mit dem mit diesem Quälen. Vielleicht ist das ja tatsächlich ein Mechanismus, den Unternehmen brauchen, um mit sich zu ringen und sich dann auch weiterzuentwickeln. Also hinzuentwickeln zu diesem besseren Zustand, der ja dann meistens dadurch postuliert wird. Ich pack was auf die Schauseite, was ich noch nicht so wirklich bin. Und das hatten wir vorhin mit den Tassen und auch, ne? Da steht halt, was ich gerade nicht bin, aber gerne sein möchte. Und wenn ich das nirgendwo postulieren kann, dann gibt es auch überhaupt keinen Antrieb mehr, sich dahin zu entwickeln als Organisation.
Ja. Also die Kaffeetasse als nicht geführter Diskurs einer Organisation, könnte man sagen. Also da wird nicht drüber geredet. Da müsste man eigentlich mal mehr drüber reden, über das, was auf Kaffeetassen in Organisationen steht. Also am besten finde ich ja die, wo drauf steht, ich bin der Chef.
Ja, sehr gut.
Vor allem, wenn die jemand benutzt, der Chef ist. Ja. Also, wieso brauchst du jetzt noch eine Tasse, wo draufsteht, ich bin der Boss? Verstehe ich jetzt nicht. Du bist doch der Boss, oder? Oder nicht?
Oder doch
nicht? Ja, aber diese notwendige Heuchelei, das sind die Diskurse, die stattfinden in der Organisation. Das ist durchaus schwierig, kann man sich vorstellen, Marketing-Aussagen in der Organisation so durchzusetzen, dass die Organisation die auch mitgeht an vielen Stellen und nicht zerreißt. Also man spürt ja manchmal in Organisationen so einen Grundzynismus, wenn man dann so mit Personen dort redet. Also Zynismus ist ja was man viel findet. Aber ich habe Organisationen kennengelernt, da ist so ein Dauerzynismus. Da sprichst du mit vielen und da ständig denkst du, was ist denn hier los? Das ist ja wirklich also eine komische Stimmung hier, da wird nichts ernst genommen, aber das ist so ein unterschwellig. Und dann finde ich, ist das immer ein Hinweis darauf, dass zum Beispiel auf der Schauseite die Organisation etwas über sich erzählt, was intern überhaupt nicht stimmt. Also wo sozusagen die Lücke zwischen der notwendigen Heuchelei und dem, wie es in echt ist, so groß ist, dass man das nicht mehr kompensieren mag. Also dass man sich jetzt auch schlecht fühlt, um den Weg noch mitzugehen und das drückt sich ganz oft, finde ich, in so einem sehr starken Zynismus von vielen in der Organisation aus.
Ich glaube, Zynismus erkennt man im Wesentlichen daran, wenn jemand ernsthaft sagt, und ich muss es mit dem ernsthaft voranstellen, weil ich den Satz so oft benutze, weil ich den so lustig finde, und das aber nicht ernsthaft meine, der schöne Satz, der Lottogewinn ist eine Notwendigkeit und keine Möglichkeit mehr.
Ja,
wenn das mit der Stimmenlage der absoluten Verzweiflung gesagt wird, dann weißt du genau, was die Stunde geschlagen hat für denjenigen. Ja,
ja.
Da muss man schon so ein bisschen hingucken.
Aber sag mal jetzt, ich gucke mal, also Unternehmen, haben wir das durch, das Thema? Also schon, ne? Also man könnte jetzt noch mal ein bisschen mehr über Beispiele reden von Organisationen. Also man könnte mal ein bisschen gucken, was könnte man über Hire noch erfahren. Es gibt ja noch andere Organisationen, ich kann mich daran erinnern, über Gore wird ja auch sowas erzählt, in dem Sinne, dass auch da viel Unternehmertum motiviert wird, einfach dadurch, dass man Strukturen hat, die das machen. Und es gibt vielleicht viele andere Unternehmen. Vielleicht können unsere Zuhörer uns da nochmal Beispiele einfach droppen. Da sind wir gerade ein bisschen dünn, ne? Wir bewegen uns hier doch eher theoretisch.
Ja, aber ich finde, das ist ja völlig in Ordnung. Ich hatte nur gerade überlegt, was das eigentlich, also wenn man diese notwendige Heuchelei anguckt und die Schauseite und so, was eigentlich unsere notwendige Heuchelei ist und unsere Schauseite. Gerade hier an unserem Stammtisch, ja, was ist denn das eigentlich? Und hat das was mit Unternehmertum zu tun, dass wir uns am Stammtisch treffen und versuchen, über sowas nachzudenken? Oder ist das einfach nur, das ist ein blanker Wissensaustausch? Wollen wir irgendwie. Wir haben sonst Freitagnachmittag nichts Besseres zu tun.
So würde ich das auch sagen. Also solange wir frei davon sind, das als Geschäftsmodell hier zu bezeichnen, sind wir ja auch überhaupt keine Unternehmer. Also für mich hat das ja immer was damit zu tun, dass ich dann auch irgendwas erlösen möchte. Also der reine Spaß am Tun ist für mich noch kein unternehmerisches Agieren, sondern da spielt ja irgendwie auch Geld als Austausch.
Aber erlösen finde ich auch ein lustiges Wort in dem Zusammenhang, fällt mir gerade auf. Das hat ja nichts
für uns mit beide jetzt hier. Möchte ich mal erlösen. Genau.
Oder ich möchte jemanden erlösen, ja.
Ich möchte jemanden erlösen, ja. Nee, von daher sind wir, glaube ich, also ich bin hier, also unternehmerisch würde ich hier unser Agieren nicht bezeichnen. Es sei denn, vielleicht, jetzt können wir mal ausloten.
Für Sponsoring sind wir ja offen.
Zum Beispiel, ja, Sponsoring, ja, wir müssen ja schon ein Geschäftsmodell haben. Sponsoring, ist das ein Geschäftsmodell?
Influencer? Ja. Sponsoring ist ein Geschäftsmodell, aber absolut.
Ja, Influencer.
Guck dir mal den ganzen Profisport an. Das ist
ja, das, aber dann kriegen wir so einen Druck drauf. Also ich, das, dann
Erster zu sein, so wir sind doch sowieso Erster. Das ist doch unsere Schauseite, oder? Wir sind die Nummer 1 im Radio.
Wir sind die Nummer 1 im Radio, das kann man ganz klar sagen. Also ja. Wir sind die Nummer 1 im Radio. nach dem, welches Institut erhebt das noch? Das gibt das so ein Institut.
Ansbach-Allenbach, was weiß ich.
Dieter Thomas Heck fällt mir jetzt gerade noch ein. Aber das war ja kein Radio.
Ja.
Das war kein Radio. Ja, ja. Falk.
So ist das. Ich fürchte, ich höre deinen Zug schon reinrauschen.
Ja, langsam. Mein Nachtbus. Also heute ist der Nachtbus. Der Nachtbus, der rauscht hier gleich rein. Es fehlt nur noch einer bei uns hier auf der Ecke. Von daher müsste ich jetzt mich hier gleich sputen, meine Sonnenbrille nehmen und dann ab in den Nachtbus, damit ich noch den Weg nach Hause schaffe.
Mach das. Ich möchte ja nicht, dass du draußen schlafen musst.
Ja.
Wienert, ich würde sagen, es war wie immer nett. Und dann heißt es zum Abschluss, wie immer, tschüss Wienert.
Tschüss Falk.
Sie hörten Wienert, gesprochen von Wienert Krasch. Und Falk, gesprochen von mir. Eine Produktion von Renate und Hermann Feierabend Productions. Wir bedanken uns bei unseren Familien, Freunden und unseren zahlreichen Sponsoren. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Herzlich willkommen im Gasthaus zur lustigen Organisation.